Der große Preis von Monaco steht vor der Tür an diesem Wochenende. Ja, Ralf, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist das immer so eine ganz besondere Woche. Ich freue mich mal ganz besonders auf den Monaco Grand Prix. Er steht ja bei vielen in der Kritik, er polarisiert mittlerweile mit dieser modernen Formel 1, sage ich mal. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich und will direkt mal deine Meinung zum Monaco Grand Prix wissen.
Hallo. Ja, der Monaco Grand Prix ist was Besonderes, wegen seiner Geschichte, wegen seiner eigenen Streckencharakteristik und. Würde man einen Formel-1-Fahrer fragen, wenn er nicht die WM gewinnt, welches Rennen würde er wählen? Die meisten würden wahrscheinlich sagen Monaco, weil es so eine Ikone ist, der Rennstrecken. Würde man heute der FOM oder der FIA einen Kurs anbieten wie Monaco, würden sie lachen und den Kopf schütteln, weil er total anachronistisch ist zu jeder anderen. Man kann nicht überholen, es ist eng und so weiter. Aber genau das macht Monaco ja auch, weil er anders ist. Und ich freue mich auch jedes Mal auf das Rennen, hauptsächlich aufs Qualifying, das Rennen selbst. Das könnte wirklich zur Prozession werden, zum Blumenkorso, das weiß man nie so genau, aber das ist die Wahrscheinlichkeit. Aber ja, Monaco ist speziell und ich kann mir nicht vorstellen, dass man Monaco irgendwann aus dem Grand Prix-Kalender nehmen kann. Bei allem hin und her und dass die Strecke völlig nicht passt zur Formel 1, überhaupt nicht zu Rennwagen. Aber er gehört halt dazu, er ist Folklore, er ist Kulturgut, fast so ein Weltkulturerbe der Formel 1.
Ja. Man sagt auch, Monaco ist ja nicht mehr zeitgemäß, also die ganzen Kritiker, man könnte aber auch sagen, die Formel 1 ist nicht mehr zeitgemäß für Monaco, die Autos sind ja so groß geworden. Jetzt sind sie ja wieder ein bisschen kleiner geworden mit dem neuen Reglement, auch das Überholen mit dem Batterie hin und her ist auch einfacher geworden. Denkst du, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr Überhol-Action erleben werden als in den Vorjahren?
Überholen wahrscheinlich nicht, weil es ist ja schon, das wäre vielleicht mit dem Go-Kart möglich, aber selbst ich sag mal, in den niedrigen Klassen, Formel 2, Formel 3, kannst du das ja vergessen. Wenn einer keinen Fehler macht, dann musst du schon wirklich Harakiri-Aktionen machen, um zu überholen. Also das halte ich für nicht realistisch. Das liegt einfach an der Strecke selbst. Da kannst du vielleicht mit dem Go-Kart fahren. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, in den Grand Prix mit Go-Kart zu fahren. Dann wird es vielleicht gehen. Ansonsten, das Qualifying ist halt das Highlight. Und dies ist ja so, dass die Batterien wahrscheinlich keine Rolle spielen, weil die werden ja aufgeladen bei jeder Kurve. Im Gegenteil, das gefällt mir nicht so ganz gut, aber die FIA wird schon aus Sicherheitsgründen wissen, warum sie das machen. Hat ja den Straight-Modus praktisch verboten für Monaco. Das heißt, es gibt keine Flügel mehr, die du runterklappen kannst. Da geht es hauptsächlich auch nur zum Teil um die Zielgerade und natürlich die lange Gerade durch das Tunnel, wo du dann mit richtig Höchstgeschwindigkeit auf die enge Hafenschikane zuschießt. Da wollen sie halt irgendwelche Komplikationen vermeiden. Und was sie noch gemacht haben, mit Software und technischen Mitteln die Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Das hat natürlich für mich ein Geschmäckle, aber ich habe mir sagen lassen, da die Elektromotoren ja richtig Power entwickeln und immer voll sind, haben sie Schiss, dass man mit 320 auf die Hafenschikane zufährt und dann machen 30 km/h weniger schon ein bisschen was aus.
Ja, also da die Sicherheit natürlich Vorrang. Apropos Anpassungen, diesen doppelten Boxenstopp, den man letztes Jahr machen musste, also zwei Pflichtboxenstopp, das haben sie ja wieder direkt abgeschafft, haben sie gemerkt, okay, das hat nichts gebracht. Ja, Monaco ist natürlich auch eine Strecke, da kann man so einen Motornachteil wie bei Audi kompensieren. Bei Audi sprechen wir aber erst später. Generell, wer ist da für dich der große Favorit? Ist es vielleicht sogar Charles Leclerc, der Lokalmatador, der ja schon dreimal auch auf Pole stand? Ist es wieder Mercedes, die alle Rennen gewonnen haben? Mach mal den kleinen Favoritencheck.
Also Ferrari gilt auf dem Papier als Favorit, weil das Auto alles mitbringt, was du in Monaco brauchst. Du hast gesagt, den Motor scheinen sie Nachteil zu haben, das spielt da keine Rolle. Sie sind unglaublich gut, was mechanischen Grip und so betrifft. Sie können über Randsteine fahren, das ist das A und O in Monaco. Sie haben viel Grip auf der Hinterachse, was Beschleunigung betrifft und sind auch ganz gut zu den Reifen. Was aber in Monaco entscheidend ist, und das habe ich jetzt erst gehört und mir sagen lassen, das ist ganz interessant, die Getriebeabstimmung ist sehr wichtig bei diesen 8 Gängen. Und es ist so, dass du am Anfang des Jahres ja ein Getriebe homologieren musst. Vor allen Dingen die Hardware, welche Zahnräder nimmst du und so weiter. Das heißt, die Abstimmung der Gänge ist mehr oder weniger festgelegt schon fürs Jahr. Da ist es so, dass Ferrari wahrscheinlich kürzere Gänge hat, das ganze Jahr über. Und Mercedes hat wohl die längsten. Und du kannst da zwar noch feinjustieren, aber da war man der Meinung, bei 24 Rennen geht man da den besten Kompromiss ein, weil das ja festgelegt ist, und hat dann eine Getriebeabstimmung gewählt, die eigentlich für die ganze Saison die beste ist. Das Problem ist, dass sie in Monaco wahrscheinlich zu lang ist, und da haben sie von Anfang an wohl einen Nachteil. McLaren zum Beispiel ist interessant, hat eine Getriebeabstimmung niedriger. Das heißt, die werden in Monaco einen Vorteil gegenüber Mercedes, nur was die Abstimmung der Gänge betrifft. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, der achte Gang bei Mercedes ist zum Beispiel wahrscheinlich zu lang für Monaco. Die würden wahrscheinlich eh nicht in die Höchstgeschwindigkeit kommen, weil der Gang einfach zu lang abgestimmt ist, und da kannst du nicht viel machen. Das ist ganz interessant, und das ist da natürlich auch entscheidend. Also die reden da von einem Zehntel, aber wenn das Auto gut ist, kannst du das natürlich wegfahren. Ist auch ganz interessant, man hat ja gesagt, wieso hat Mercedes die Reifenprobleme besser in den Griff gekriegt. Hängt natürlich auch damit zusammen, wenn du eine längere Getriebeübersetzung hast, drehen die Räder halt naturgemäß weniger durch. Das ist zwar nicht die endgültige Lösung, aber es hilft. Das sollte man in Monaco jetzt auch beachten. Was die anderen jetzt für Getriebeabstimmungen haben, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der Unterschied zwischen McLaren und Mercedes gegeben ist.
Ja, auf jeden Fall ein super spannender Einblick. Da will ich nochmal kurz zu Charles Leclerc zurückkommen. Der hat ja jetzt einen frischen Vertrag bekommen, also bei Ferrari verlängert, mehrjährig wird darüber gesprochen, also man weiß nicht genau wie lang. Damit wird er erstmal, wenn er auch den Vertrag so erfüllt, Michael Schumacher übertrumpfen mit den meisten Ferrari-Rennen in der Formel-1-Geschichte. Aber wie bewertest du diese Entscheidung des Monegassen, bei Ferrari zu bleiben?
Ich denke, es ist richtig von ihm. Man hat ja gehört, dass Red Bull sich intensiv, besonders Laurent Mekies, die beiden sind ja französische Kumpels, könnte man sagen. Also Laurent Mekies hat schon Interesse bekundet an Leclerc. Da gab es auch Gespräche im Hintergrund. Aber am Ende, glaube ich, hat Charles Leclerc das Richtige gemacht. Er glaubt, dass Ferrari die Zukunft ist. Im Vergleich zu Red Bull auf jeden Fall, wenn man nur die Leistung dieses Jahr sieht. Und er glaubt, er fühlt sich da auch sehr wohl. Er fühlt sich in Rot, er fühlt sich als Ferrari-Fahrer. Und ich denke, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Und Ferrari setzt auch auf ihn, weil er ist einer der besten Piloten da draußen. Wenn er noch konstanter wird, das fehlt ihm ein bisschen, hat man ja auch in Kanada gesehen, dann ist er absolut ein WM-Kandidat. Also ich denke, er hat alles richtig gemacht.
Ja, und bisher hat er ja auch in Monaco dreimal die Pole geholt.
Ja.
Jetzt war natürlich Hamilton mal wieder stärker in Kanada, so ein bisschen was, ja, für Leclerc Monaco ist es vielleicht, für Hamilton Mo Kanada jetzt nicht von der Bedeutung her, aber so ein bisschen von der Stärke. Also Monaco schon eine wirkliche Leclerc-Strecke, gut, er ist da ja auch aufgewachsen und da ist dann besonders bemüht, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber trotzdem, Hamilton kommt dieses Jahr besser zurecht, wir hatten Kanada, wir hatten China. Zwischenzeitlich war Leclerc mal wieder besser. Wie erwartest du das Kräfteverhältnis in Monaco zwischen den beiden?
Ja, wir neigen ja alle dazu, das letzte Rennen immer als Maßstab zu nehmen für eine Gesamtsituation. Es stimmt, in Kanada war Hamilton stärker als Leclerc, auch weil Leclerc überhaupt nicht klar kam. Und Hamilton und Montreal passen. Die waren immer gut zueinander, und jetzt kommt Monaco, da halte ich schon für Leclerc wieder stärker. Und dann wird wahrscheinlich nach dem Rennen, wenn Hamilton 3, 4 Zehntel dahinter ist, wird dann schon wieder sein Kopf gefordert. Also das geht ganz schnell, deshalb muss man da mal wirklich am Boden bleiben und realistisch das sehen. Normalerweise ist Leclerc für mich der Favorit im Qualifying, er war letztes Jahr schon Zweiter, wobei das Auto gar nicht so gut war, trotzdem hat er es in Monaco hingekriegt. Ich glaube, dass McLaren der größte Konkurrent von Ferrari sein wird. Und bei Red Bull, das ist wie immer ein Fragezeichen. Wenn das Auto da funktioniert, dann ist Max natürlich immer dabei. Aber ich befürchte, da er ja auch in Kanada schon wieder rumgemosert hat, dass er nicht über die Randsteine fahren kann, das Auto hüpft wie ein Bock. Also das klingt nicht so, als dass der Red Bull in Monaco gut zurechtkommen wird.
Und man sagt ja auch in Monaco immer wieder, man muss von Anfang an ein gutes Gefühl haben, ne?
Ja, man muss langsam den Rhythmus aufbauen. Es wird keiner am Anfang im ersten Training sofort ans Limit gehen. Das wird da langsam aufgebaut, weil da ist ja jeder Fehler, kann ja dramatische Konsequenzen haben. Wenn da einer abfliegt, ja, dann bist du wahrscheinlich im ersten Training abfliegt, ist die Gefahr groß, dass er das zweite Training nicht fahren kann. Dann hängst du hinterher, die Mechaniker haben zu tun. Also da ist es ganz, ganz entscheidend, langsam den Rhythmus aufzubauen, dann das Limit zu finden und wenn möglich nichts kaputt zu machen. Weil der Zeit, die dir dann fehlt, läufst du immer hinterher.
Ja, und Red Bull ja wirklich immer dafür bekannt, gerade so zum Beginn des Wochenendes da ein paar Probleme zu haben, die dann zu lösen. Aber es kann in Monaco dann halt schon zu spät sein. Und auf mechanischen Grip hast du ja schon gesagt, kommt es auf jeden Fall an. Wie siehst du jetzt eigentlich Verstappens Zukunft? Da gibt es ja irgendwie ganz unterschiedliche Aussagen von ihm. Er sagt eigentlich so, Formel 1 Rücktritt ist kein Thema. Gleichzeitig sagt er aber auch, oh, mit den Regeln ist es mental in der Menge der Rennen nicht verkraftbar. Hängt das auch ein bisschen davon ab, ob jetzt wirklich diese 50 kW-Anpassung kommt, also 50 kW Elektro weniger, 50 kW Verbrenner dafür mehr. Was weißt du darüber, wie es gerade im Verstappen-Innenleben, was die Formel 1 Zukunft betrifft, aussieht?
Also er ist immer authentisch. In dem Moment, wo er was sagt, meint er das auch so. Aber er ist auch nur ein Mensch. Das heißt, es kann schon sein, dass er mal freitags besser gelaunt ist als samstags, sondern die Sätze anders rüberkommen. Aber grundsätzlich muss er Spaß haben beim Fahren. Und den hat er im Moment nicht. Das hat auch, das glaube ich, ihm auch unabhängig damit zu tun, ob er jetzt um den Sieg oder um fünften Platz fährt. Natürlich, wenn er gewinnt, ist es einfacher. Das ist doch ganz menschlich. Das heißt aber nicht, dass sein Fahrspaß dann auch größer ist. Dann gewinnt er halt, dann hat er ein gutes Gefühl, Pokale, kann Weltmeister werden, Rennen gewinnen. Aber der Fahrspaß, der fehlt ihm halt. Und den muss die Formel 1 ihm bringen. Sonst glaube ich, wird er nächstes Jahr ein Jahr aussetzen. Oder erstmal Pause machen und dann das machen, was ihm richtig Spaß macht. Das haben wir am Nürburgring gesehen. Also ich halte die Gefahr groß. Die Gefahr, dass die Formel 1 Max nächstes Jahr verliert. Also, das ist nicht nur eine Fantasie, nee, das ist Realismus.
Aber er sagt ja selber, so ein Sabbatical ja oder sowas, kommt für ihn gar nicht in Frage. Wenn er die Formel 1 verlässt, dann ist das endgültig. Wie bewertest du dann so eine Aussage?
Die bewerte ich in dem Moment ehrlich, in dem Moment, wo er sie sagt. Aber wenn du das dann entschieden hast und ein Sabbatical-Jahr hast und dann bist du im Februar. Und dann kannst du das auch nochmal überdenken. Jung genug ist er, immer wieder zurückzukommen. Also in dem Moment, wo er das sagt, meint er das auch so, aber das halte ich nicht für Stein gemeißelt. Also wenn es so kommt. Er ist jedenfalls keiner, der Politik macht und sondern der eigentlich immer sagt, nicht eigentlich, ich habe ihn noch nie lügen gehört oder ich habe ihn noch nie bei einer Lüge ertappt. Das heißt, dass er immer ehrlich das sagt, was er auch gerade denkt, dann muss man das auch ernst nehmen. Aber wie gesagt, es gibt Tage, wo er ein bisschen positiver gestimmt ist und Tage ein bisschen negativer. Aber die Grundtendenz, dass er Spaß beim Autofahren haben will, die besteht auf jeden Fall.
Sportlich hat er ja zumindest ein bisschen mehr Spaß jetzt in Kanada. Gut, hat natürlich auch von dem McLaren, von der Misere da profitiert, war aber jetzt das erste Mal auf dem Podium. Und wenn das Setup gut passt, dann kann man auch mit Verstappen in Monaco wieder rechnen. Wie schaut es mit seinem Teamkollegen aus, Hadja?
Ist für mich absolutes Fragezeichen, kann super sein, kann auch, ist aber auch ein Kandidat, der es übertreibt. Also den halte ich da mal außen vor. Schnell ist der Junge. Aber hat auch sein Temperament, sage ich mal, im Griff. Das musst du in Monaco, das werden wir sehen. Ich sage nicht, dass er einen Unfall hat, aber er ist zumindest einer von denen, denen ich eher zutraue, dass er zu viel will als viele andere.
Dann, Ralf, sprechen wir auf jeden Fall nochmal über Mercedes. Du hast schon den spannendes Detail da genannt, dass sie da eine längere Getriebeübersetzung haben als das ja, Schwesternteam, wollte ich schon fast sagen, als das Motorpartnerteam sozusagen McLaren. Ja, die haben bisher alle Rennen gewonnen und vor allem Antonelli 4 in Serie. Letztes Jahr ist er das erste Mal in Monaco in der Formel 1 unterwegs gewesen, im Qualifying gecrashed, Hafenschikane Eingang angedockt und dann war die Aufhängung hinüber. Also siehst du da vielleicht sogar in dem Duell Russell vorn, weil er doch wesentlich mehr Erfahrung im Fürstentum mitbringt?
Von der Erfahrung her ja. Vom Lauf, wie die Dinge im Moment sind, also vom Momentum, wie man sagt, eher nicht. Er steht immer noch logischerweise noch mehr unter Druck als Hamilton durch den Ausfall in Kanada. Und beide, wenn das stimmt, was man so sagt und was ich eben erzählte, dass Mercedes jetzt nicht als Topfavorit nach Monaco geht wegen gewissen Umständen. Kann jetzt Kimi so eine Art nächstes Reifezeugnis abliefern, indem er sagt, okay, Ich kann nicht gewinnen, aber dann mache ich halt so viele Punkte wie möglich. Das wird interessant sein zu beobachten, wie ihr damit umgeht, wenn das Auto nicht so top ist, wie es die Rennen davor war.
Okay. Was jetzt natürlich auch zum 1. Juni greift und ja, zumindest im kleinen Maße vielleicht auch schon Einfluss auf den Monaco Grand Prix hat, ist dieser Verdichtungstrick, der jetzt verboten wird oder jetzt verboten wurde, besser gesagt. Die Ingenieure streiten sich, wie viel das am Ende ausmacht. Mercedes redet das ein bisschen runter, die Konkurrenten sagen, das waren schon so 15 PS mal um den Dreh. Kann das auch schon direkte Auswirkungen auf Monaco haben?
Wir haben ja gesagt, dass selbst die Batterien da keinen Einfluss haben, weil Monaco halt die Strecke ist, wo der Motor am wenigsten eine Rolle spielt. Das heißt, du kannst dann mit einem super Auto auch mit 30 PS weniger locker Polen fahren. Also locker nicht, aber möglich. Das heißt, diesen Effekt, falls er dann möglichst so groß ist, den werden wir in Monaco eher weniger sehen. Da müssen wir schon nach Barcelona gucken.
Antonelli hat dann auch eine spannende Aussage verlauten lassen jetzt. Und zwar geht es darum, was er über das Duell Hamilton gegen Rosberg weiß. Und Toto Wolff hat ihm da ein bisschen was gesagt. Und Toto Wolff hat gesagt, er soll sich das Gute abschauen, was da geklappt hat, und das Negative verhindern. Wird das eigentlich auch möglich sein? Was erwartest du in diesem Duell? Also Toto Wolff hat ja auch die Erfahrung jetzt aus Rosberg und Hamilton. Aber kannst du da einen teaminternen Crash wirklich verhindern?
Nein, kann man nicht. 2014 hat es ja schon gekracht bei denen in Spa. Und da war die Stimmung schon im Keller, und 2 Jahre später hat es dann wieder gekracht in Barcelona. Du kannst das so gut wie möglich managen. Aber am Ende, wenn es um was geht, kannst du ja die Fahrer nicht so einbremsen, dass der Friede vor der Eierkuchen herrscht. Das ist so in der DNA des Rennfahrers, dass er jeden schlagen will, und aber am ersten natürlich seinen Teamkollegen, logischerweise, weil an dem wirst du ja erstmal gemessen. Also ich glaube, Toto hat die Erfahrung, das richtig gut zu managen, aber endgültig verhindern kannst du da nichts. Das liegt schon an den Fahrern selbst. Aber ich sag mal, wenn einer es drauf ankommen lässt, hat der andere die Aufgabe, den Crash zu verhindern. Aber warum sollte das ein Russell machen? Also da müssen schon 2 sich einig sein. Und ob das in jeder Situation in der Hitze des Gefechts zu sein wird, bezweifle ich eher. Die haben schon den Willen, gut und kollegial miteinander umzugehen, aber das geht halt nicht immer.
Ja, die wollen auch die Teamharmonie aufrechterhalten, aber am Ende wollen sie vor allem 1 Weltmeister werden. Also ich gehe auch davon aus, dass das knallen wird. In Kanada sind sie ja auch schon aufgrund der Regel mit dem Hin und Her 15, 20 Mal gefühlt nebeneinander in der Kurve gegangen. Also das wird kurz oder lang definitiv scheppern, das ist zumindest meine Prognose da. Ralf, Helmut Marko hat den OE24-Kollegen gesagt, kann eigentlich nur ein Mercedes-Weltmeister werden. Jetzt ist der Verdichtungstrick ja weg, dann zum übernächsten Rennen, glaube ich, greift dann auch Adu, da kann Ferrari das erste Mal ein Update bringen, und die sollen vielleicht sogar 4% hinten sein, können sie sogar 2 Updates bringen. Auf jeden Fall sagt Marko, eigentlich kann es nur Mercedes werden. Antonelli ist ja schon enteilt, aber Russell ist, glaube ich, gerade mal so 11 Punkte vor Leclerc. Wie siehst du das Ganze?
Ja, es kommt darauf an, wie groß der Vorsprung von Mercedes war. Helmut Marko ist der Meinung, die haben nur dann was gezeigt, wenn es nötig war. Die hätten jedes Rennen mit viel größerem Vorsprung noch gewinnen können. Deshalb kommen da drauf, dass selbst wenn es die ganzen Änderungen gibt, die Änderungen nicht ausreichend sind, um den großen Vorsprung, den Mercedes wahrscheinlich hat, zu eliminieren. Das ist das, was er meint. Das glaube ich nämlich auch. Das ist eine spannende Frage, das wird man sehen. Aber wie gesagt, die WM-Entscheidung wird nicht in Monaco fallen. Wenn dann die Leute kommen, das ist wirklich so, dass Mercedes nicht so gut ist, und dann sagen, ja, jetzt hat sich alles geändert, dann hat das wirklich nur mit Monaco zu tun. Da müssen wir dann abwarten, wie die nächsten Rennen sind. Das sage ich jetzt schon.
Denn Mercedes soll ja vorne.
Wenn sie aber in Monaco auch gewinnen, dann. Also die Strecke, die auf dem Papier, die am schlechtesten für sie wahrscheinlich ist. Wenn sie da auch gewinnen, ja, dann muss man sich nichts mehr vormachen.
Und genau, wir haben auch darüber gesprochen, dass genau der Motorenvorteil eben dann auch nicht so in Monaco zum Tragen kommt. Das ist auf jeden Fall die Strecke, wo sie am wenigsten zum Tragen kommt, der Vorteil. Ralf, ist das dann auch die Chance für Audi? Denn die sollen ja gerade mit dem Motor zurückliegen. Was erwartest du von den Ingolstädtern? Sind da Punkte möglich für Hülkenberg und Bortoletto?
Naja, man muss ja unterscheiden, ob jemand sagt, er hat ein Problem mit dem Motor, das kann ja auch politisch bedingt sein, damit sie nachrüsten dürfen, aber vielleicht haben sie ja gar kein Problem mit dem Motor. Also Das können nur die sagen, die wirklich die Zahlen im Kopf haben. Dass Audi da rumjammert mit dem Motor, das ist völlig normal. Das machen andere ja auch. Alle außer Mercedes jammern rum. Und wir wissen ja warum. Ob das dann auch wirklich so groß ist, der Nachteil, wie die alle sagen, das halte ich mal da, das lassen wir mal dahingestellt. Was Audi betrifft, das Chassis ist wichtiger als der Motor in Monaco. Könnte schon sein, dass sie ihnen das in die Karten spielt, weil ich glaube, so ganz schlecht waren sie ja nicht dabei, was Chassis betrifft. Aber ihre Baustelle ist ja immer noch die Zuverlässigkeit. In Kanada haben sie es einigermaßen gekriegt, aber das müssen sie jetzt nochmal beweisen. Denn du kannst in Monaco nur glänzen, wenn nichts schief geht. Und zwar von Anfang an. Und das ist die Aufgabe von Audi jetzt. Und dann gucken und hoffen, dass das Auto auch zur Strecke passt.
Ja, und das ist so ein bisschen auch das Rennen der Wahrheit, ne, für viele Teams. Also wenn Audi sagt, wir haben ein Motorenproblem vor allem und unser Auto ist aber eigentlich ganz gut, dann müssen sie Monaco ja auch entsprechend gut aussehen. Wen hast du generell sonst noch so auf der Rechnung? Auf wen schaust du ganz genau in Monaco? So ein Lindblad vielleicht auch?
Das wird man sehen. Lindblad war unglaublich gut bisher, super Rookie. Macht dem ein bisschen erfahrenen Lawson richtig die Hölle heiß. Macht dem richtig Feuer unter dem Hintern. Und hat in Kanada einfach nur Pech. Der war noch nie in Kanada und ist da gleich unter den Top 6, 7, 8 immer rumgefahren im Training. Also wahnsinnig gut war das. In Monaco ist er schon gefahren, kennt er von der Formel 2. Aber noch nicht mit dem Formel 1 Auto. Das ist halt schon wieder was anderes. Du sagst, Monaco ist das Rennen der Wahrheit. Imagemäßig ja. Aber was ein Rennen der Wahrheit, was die Güte eines Chassis betrifft, das kommt dann in Barcelona. Da hat man ja immer gesagt, in Barcelona trennt sich das Spreu von Weizen. Da weißt du, ob ein Auto gut ist oder schlecht, was die ganze Saison so betrifft. Also grundsätzlich. In Monaco kann auch mal ein Auto glänzen, das ansonsten aerodynamische Nachteile hat. Wir haben ja erklärt, warum. Also so sehe ich das. Und beim Audi, wie gesagt, Lindblad, den habe ich auf der Rechnung. Der scheint ein Riesentalent zu sein. Und ich glaube, die Racing Bulls sind, obwohl sie ganz gut dabei sind, trotzdem im Moment noch unter Wert geschlagen, weil ich glaube, das Paket ist besser als die Ergebnisse im Moment noch.
Wettertechnisch, Rolf, sieht es eigentlich ganz gut aus. 21 Grad jeden Tag, Tiefstwert 17, bleibt komplett gleich an Freitag, Samstag, Sonntag, Sonne, ein bisschen bewölkt. Also ich würde mal sagen, ideale Formel 1-Bedingungen, wobei ein bisschen Regen am Sonntag natürlich auch nicht schlecht wäre. Aber das nehmen wir jetzt mal so hin und Rolf, dann melden wir uns morgen nach dem Training wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Gut.